Sie hören einen Podcast der Sendung Bücherbar mit Richard Schäfer.
Bücherbar. Was Thüringen liest, hört und schreibt. Die Sendung für Autoren aus Thüringen und Umgebung mit Richard Schäfer.
Herzlich willkommen zur Bücherbar hier auf Radio Frei. Mein Name ist Richard Schäfer und ich begrüße auch die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen, von Radio SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio OKJ in Jena. Heute möchte ich Ihnen einen Thüringer Autoren vorstellen, der mehrere Anläufe zum Schriftsteller gebraucht hat, dessen Interesse Geschichte und vor allem auch Schiller gilt und der auch den Schritt zum Verleger gewagt hat. Gast im Studio ist heute Siegfried Nucke aus Tarwarz. Herzlich willkommen, Herr Nucke.
Hallo, grüße Sie.
Schön, dass Sie da sind. Wir haben uns kennengelernt bei der Veranstaltung Traumberuf Schriftsteller. Ich hatte aber schon zahlreiche Empfehlungen von anderen Autoren und gesagt, hol mal den Nucke ins Studio. Jetzt hat es geklappt. Herr Nucke, wie sind Sie Schriftsteller geworden? Es ist ja nicht Ihr Hauptberuf.
Nein, ich habe 3 Anläufe gebraucht, um Schriftsteller zu werden. Der erste Anlauf in der 3. Klasse. Unsere Lehrerin wollte ein Weihnachtsstück einstudieren. Ich fand das Weihnachtsstück langweilig und habe das auch deutlich gesagt. Daraufhin meinte sie, na dann schreib du doch ein Stück. Und ich habe leichtfertig gesagt, klar, mache ich. Und habe, wie man in der 3. Klasse halt ein Theaterstück schreibt, sofort begonnen, einen Western zu schreiben mit Cowboys und Indianern. Die Klasse hat das entgegengenommen und es gab eine erste große Probe, die im Eklat endete, weil ich für die Mädels zu wenig weibliche Rollen geschrieben hatte und die Jungs wollten mehr Action. Es gab einen Riesenkrach. Hinterher konnten mich alle überhaupt nicht mehr leiden. Das hat sich tief eingeprägt. Ich wusste also, aha, wenn du Literatur machst, kriegst du Ärger. Das zweite Mal habe ich dann begonnen an der Salzmann-Schule in der 11. Klasse. Da gab es einen Literaturzirkel, bei dem ich dann mitgemacht habe. Und da schrieben wir die ersten Gedichte oder ich die ersten Gedichte wieder, die nicht veröffentlicht wurden. Zum Glück. Ich habe neulich mal einen Blick reingeworfen. Nun ja, mein Deutschlehrer hat also sehr viel Nachsicht walten lassen, das sehe ich so im Rückblick. Aber es war großartig, er hat unheimlich viele Anregungen gegeben. Da begann dann dieses langsame, immer mehr Schreiben, das sich dann während des Studiums auch fortgesetzt hat, bis ich dann, nachdem ich 2 Jahre Lehrer gewesen bin, das Ganze intensiviert habe und dann mit Absicht und immer wieder Geschichten und Gedichte geschrieben habe, die dann auch veröffentlicht wurden.
Sie haben Germanistik und Geschichte studiert.
Ja.
Was waren Ihre Spezialgebiete zum Beispiel in Geschichte?
Also in Geschichte hat mich besonders interessiert eigentlich das 18., 19. Jahrhundert. Das fand ich schon spannend, die Zeit der Aufklärung, das Durchsetzen der Ideen der Aufklärung, mit welchen Schwierigkeiten und Hemmnissen das verbunden war. Und da haben wir hier in Thüringen natürlich dann genügend Anknüpfungspunkte, wo ich dann damals schon begonnen habe, ein bisschen zu lesen. Daran anschließend dann die Epoche des Sturm und Drang, das fand ich schon besonders spannend. Also diese Zeit, sagen wir mal, bis zur Französischen Revolution so in etwa.
Und da ist, wie mir scheint, ja auch heute noch nicht alles aufgearbeitet.
Mit Sicherheit nicht. Schiller ist ein unendliches Thema, das mich damals schon beschäftigt hat. Und ich hoffe, dass ich demnächst dazu komme, die Pläne, die seit 40 Jahren in mir ruhen, was Schiller betrifft, da ein bisschen was zu Papier zu bringen. Das ist sehr, sehr spannend.
Mitunter brauchen solche Dinge auch lange Zeit zum Reifen und man braucht eine gewisse Distanz auch zum Stoff oder auch eine Nähe, die entstehen kann, und um sich damit zu beschäftigen.
Richtig.
Schiller ist natürlich klar für Thüringen eine Herausforderung.
Ja.
Ne? Das ist klar. Bei Schiller oder auch bei Goethe sowieso, aber bei Schiller, da setzt man sich ja auch der Gefahr aus. Da ist schon so viel drüber geschrieben worden. Ne?
Das ist mit Sicherheit richtig, aber ich muss Ihnen sagen, das ist mir egal. Ich meine, dass es bei Schiller Episoden gibt, die man durchaus als Jugendbuch, das schwebt mir so in etwa vor, gestalten kann. Also ich werde mit Sicherheit nicht den Weg ergänzen wollen, den meinetwegen wichtige Autoren wie Sigrid Damm schon gegangen sind, um Gottes Willen. Nee, es sind eher die Geschichten aus Schillers Jugend, die ich noch stärker in Erzählungen beleuchten möchte. Das ist so der nächste Plan, an dem ich halt arbeite. Wir waren im Frühjahr in Marbach und Umgebung und haben da schon mal geschaut und geguckt, um diese einzelnen Stationen Schillers, bevor er nach Thüringen gekommen ist, ein bisschen genauer zu betrachten. Das ist schon sehr, sehr spannend. Schiller ist viel kratziger als Goethe. Goethe, natürlich ist er bedeutend, wer will das leugnen? Ja. Aber ich finde Schiller interessanter.
Gut, da sind Sie wahrscheinlich nicht allein. Das klingt also auch sehr spannend und ich knüpfe da gleich meine Einladung dran, so wie da was zu Papier gekommen ist, dass Sie dann wieder hier sind in der Bücherbar und das vorstellen werden.
Das will ich gern machen, aber wir brauchen, sagen wir mal, zwei
Zeit.
Jahre.
Ja, okay, kein Problem. Herr Nucke, Sie haben in Gotha von 1985 bis 1997 Kinder- und Jugendliteratur gelehrt.
Ja.
Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Wer waren Ihre Schüler?
Die Frage habe ich mir am Anfang, als ich wusste, dass ich an dieser Schule unterrichten kann, auch gestellt. Kinder- und Jugendliteratur und das wöchentlich mit relativ viel Stunden war mir zunächst auch ein großes Rätsel. Ich habe mich aber sehr, sehr schnell eines Besseren belehren lassen können. Die Schule war damals die Fachschule für Kindergärtnerinnen, dann ab 1990 Fachschule für Sozialpädagogik. Und ich habe also zunächst Kindergärtnerinnen und dann Erziehern versucht, Kinder- und Jugendliteratur nahezubringen. Und das ist ein spannendes, unerschöpfliches Feld. Auch Bilderbucherzählungen für Kindergartenkinder von 4 bis 6. Das ist Literatur, das will ich unterstreichen. Und es sind sehr kluge poetische Geschichten, die es wert sind, auch von Erwachsenen gelesen zu werden. Da gab es viele Beispiele. Und spannend war es natürlich nach 1990 diesen ganzen riesengroßen Berg an Kinder- und Jugendliteratur, den ich selbstverständlich nicht kannte, dann zu lesen und dann den Schülern dann nahezubringen, die Erzieher werden wollten. Das war eine ganz fantastische, tolle Zeit. Man konnte auch viel ausprobieren. Ich erinnere mich, ich habe es ja nicht nur gelehrt, ich habe das dann auch mit Kindergartenkindern selber gemacht. Goethes Gedicht gefunden, mit 5-Jährigen in einer solchen Beschäftigung, den näher zu bringen. Das war toll. Das war toll. Es hätte man aufnehmen müssen, was die Kinder gesagt haben zu einem solchen Gedicht. Großartig.
Also das ist ein spannendes Gebiet, das kann ich Ihnen gut nachfühlen, da ich als Leseoper in 2 Kindergärten Geschichten vorlese, weiß ich, wie Kinder reagieren und es ist natürlich, als wenn man Kinder- und Jugendliteratur lehrt, natürlich noch eine andere Herausforderung,
ja.
Denn die Studenten oder die jungen Menschen, die zu Ihnen kommen, die Sie gelehrt haben, hatten ja auch unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Voraussetzungen. Mhm. Und ich sehe also immer diesen Riesenberg an Kinderliteratur, der jedes Jahr auch auf die Massen geschüttet wird, sozusagen, ja. Wo es also Eltern und Großeltern ungeheuer schwerfällt, herauszusondieren, was ist gut? Was hat Qualität? Was kann ich meinem Kind antun? Oder was gehört hier so in die Boulevardliteratur?
Ja.
Das ist also nach wie vor auch ein Riesenproblem. Und sich als Autor da zurechtzufinden oder eine Lücke zu finden und da was anderes zu machen.
Ja, das ist genau beschrieben, diese schiere Masse auch an wirklich ausgezeichneten Kinderbüchern. Das ist ja nicht so, dass man da nur 1, 2 oder nur 10 finden würde. Man findet viel mehr. Eine Hilfe dabei ist sicherlich, wenn man Institutionen beobachtet oder daran teilnimmt, die sich da ein bisschen auf diesem Feld bewegen. Es gibt in Franken, es gibt in Volkach die Akademie für Kinder- und Jugendliteratur, die seit vielen, vielen Jahren sich genau diesem Feld widmet und die sehr genau das Geschehen verfolgen und wirklich gute Leseempfehlungen geben. Ob Bilderbuch oder Jugendbuch, gibt es monatlich Hinweise. Es gibt sehr interessante Veranstaltungen und das ist so eine erste Quelle, wo man schon ein bisschen sortieren kann, wo man interessante Quellen, Hinweise bekommt für Trends auch, die es natürlich da auch gibt. Dann das große, große Feld der ausländischen Kinder- und Jugendliteratur, vor allen Dingen der englischsprachigen, und französischsprachigen, die hier auch angeboten und übersetzt wird und die schon immer wieder überraschende neue Sichten bringt. Man meint es nicht, es ist doch so.
Mhm. Mir fallen da, also Harry Potter fällt da jedem ein, aber ja. Cracks Tagebuch zum Beispiel, auch so ein Renner geworden, wo keiner gedacht hat, dass es so wird. Herr Nucker, erstmal vielen Dank für diese Information. Wir machen jetzt erstmal eine kleine Musik und dann geht es weiter zum Autor Siegfried Nucke. Wir kommen immer wieder in andere literarische Sphären, aber wir müssen zum Autor zurückkommen.
Ja.
Die Bücherbar auf Radio Frei, auch zu hören bei Radio Enno in Nordhausen, UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt, UKW 105,2 MHz und im Radio OKJ in Jena, UKW 103,4 MHz.
Der Thüringer Autor Siegfried Nucke ist Gast in der Bücherbar und er liest jetzt aus einem seiner Werke.
Shooting oder der Sturz vom Krötenkopf. Das größte Lästermaul des Universums ist die Fliege. Genauer, die gemeine Stubenfliege. Es täuscht, wenn sie unauffällig an der Wand hockt. Sie scannt alles ganz genau. Sie schneidet alles mit, sie speichert alles ab. Nichts entgeht ihr. Alles weiß sie, sieht sie, hört sie. Und weil das nicht genug ist, alles. Aber wirklich alles muss sie weitererzählen. Sofort. Ohne auch nur eine Sekunde zu verlieren. Sie erzählt es jedem, der ihren Weg kreuzt. Jeder Mücke im Schilf, jeder Maus im Feld, jedem Langohr im Wald. Kein Tier kann ihr entkommen. Selbst ein Wolf nicht, falls mal einer vorbeischnürt. Ehe er sich's versieht, sitzt sie schon vor, über, unter ihm und schwatzt und tratscht und klatscht. Und eine Schmeißfliege war es auch gewesen, die mich neulich im Wald vor allen anderen lächerlich gemacht hat. Es war still im Wald. Die Vögel blinzelten in die Abendsonne, die Hirschkühe kauten nachdenklich auf einem Halm herum. Nehmen wir noch einen Büschel Waldwiesengrün, oder schlendern wir lieber eine Runde durch die Schonung, um etwas Rinde zu knabbern? Die Wildschweine schnauften ihren Nachwuchs zärtlich an, dann knackte es in der Nähe. Der Eichelhäher verdrehte die Augen. Nicht der schon wieder, dachte er, auch wenn er eigentlich ganz friedlich ist, der Ranger. Er guckt nur, was wir so treiben, ob alle noch munter sind und wie es uns geht. Er schmeißt nichts in den Wald, er lässt nichts liegen. Kommt er mit einer Schar Menschen, nimmt er auch alle wieder mit zurück in die Siedlung. Und wenn jemand vom Weg abweichen will, kann er ganz schön grillig werden. Am Rande gesagt, seitdem die Grille weiß, was grillig bei Menschen heißt, hat sie schlechte Laune und beweist das auch jeden Tag, lautstark. Alle Grillen auf der Wiese machen mit. Und wer hat es ihnen gesteckt? Die Fliege natürlich. Aber der Ranger ist immer im Wald. Früh, mittags, abends, samstags, sonntags. Schaut nach, zählt, macht Notizen in sein Buch, den Pflanzen gefällt es, den Lindenschösslingen und Fichtensämlingen, den Anemonen und dem Knabenkraut, dem Frauenschuh, dem roten und weißen Waldvöglein, keiner trampelt mehr auf ihn herum oder rupft sie aus. Der Ranger passt auf. Die Tiere allerdings haben eine andere Meinung. Die Rehe verdrehen die Augen, sobald er kommt. Vor allem, wenn der Ranger mal wieder eine Horde Menschlinge im Schlepptau hat. Sie schleichen durch den Wald, dass den Vierbeinern die Ohren dröhnen. Da drüben sind Rehe, rufen sie aufgeregt. Ja, was denn sonst, denken die Rehe. Wir sehen und hören euch ja auch. Kaum sind sie unterwegs zu den Feldern am Rande des Waldes, hockt da schon der Ranger irgendwo und zählt, ob noch alle Tiere da sind. Man riecht ihn. Überall. Jeden Tag. Die Igel schnarzen ihn aus dem Gebüsch an. Dem Fuchs ist es egal, er legt sich in die Sommersonne vor seinen Bau und schläft seinen hellen Fuchsschlaf. Soll der Ranger ruhig dort oben am Sandhügel hocken und den Nachwuchs beobachten? Der Fuchs weiß, dass es in diesem Jahr 4 Fuchsknaben sind. Die Wildkatze hält die Nase in die Lüfte, die Nackenhaare richten sich auf wie Buchseiten im Wind. Dann rollt sich die wilde Katze auf der vorletzten Astgabel der Steinlinde ein. Zum Glück versteht der Mensch das Gesimse und Getratsche der Fliege nicht, sonst würde er sich sofort umdrehen. Die Wildkatze legt sich nämlich immer im Rücken des Menschen zur Ruhe. Aber vor ein paar Tagen war etwas anders als sonst. Der Ranger suchte, lief hin und her, trabte die Wildpfade auf und ab, umkreiste das Schlammloch der Wildschweine, schaute hoch, guckte runter, schüttelte den Kopf, kratzte sich am Kinn, sehr merkwürdig. Natürlich wusste ich von der Fliege, dass er in letzter Zeit öfter als sonst vor seinem Computer hockte und immer andere Bilder betrachtete von grau-grün-schwarzen Dingsen. Das waren ihre Worte. Und sie erzählte es seit Tagen im Wald herum, egal ob es einer hören wollte oder nicht. Den Waschbären war es recht. Sie nutzten die unbeobachtete Zeit, um mal wieder richtig die Abfallkörbe am Picknickplatz durcheinander zu schmeißen. Sie wussten, dass das den Ranger gewaltig ärgerte. Dann kam der, wenige Tage später, wieder in den Wald. Er klemmte sein seltsames Etwas in eine Astgabel am Eichenwäldchen, genau dort, wo sich alle Wege der Tiere treffen. Es war grau, es war grün, es war eckig, es war faltig. Und wenn man genau hinschaute, hatte es in der Mitte einen glänzenden Fleck. Wenn jemand das sehen konnte, dann ich. Schließlich wohne ich im Steinpilz genau gegenüber. Meine Eltern, die pfiffigsten aus einem Riesenschwarm von Pilzmücken, hatten mich dort abgelegt. Es war der beste Platz im Wald, im köstlichsten aller Pilze. Und wenn es drinnen nach dem Frühstück, Mittag, Abendessen langweilig wurde, kann man nach oben kriechen und hinaus in die Waldwelt schauen. Zugegeben, die meisten von uns fressen sich nur durch, schnurpsen und kauen sich bis kurz unters Dach, dann drehen sie wieder um und schmatzen und schaben sich zurück bis zum Fuß. Aber ich weiß, die Aussicht von der Steinpilzkappe ist atemberaubend. Tief unten die Waldameisen und Rüsselkäfer, die Moose und Tauwürmer, die Libellen und Raubwanzen, ein Gewimmel, Hunderte, Tausende. Da kommt eine Handvoll Pelztiere, die auf allen Vieren durch die Sträucher holzen, nicht mit. Langweilig, Felltiere, wer hat noch keine gesehen? Aber wir, die Wegschnecken und Larven, die Tausendfüßler und Kammmolche, wir sind die wahren Abenteurer, wenn man uns nur sieht. Der Ranger blieb 2 Tage weg. Aber sein Dings im Wald blieb da. Die Feldträger interessierte das nicht besonders. Die Füchse legten sich schlaff auf die Seite und gähnten, als die Fliege sie an den fehlenden Ranger und das grau-grün-schwarze Dings erinnerte. Die Rehe hoben nicht einmal die Köpfe aus dem hohen Gras. Die Fliege nervte, wie immer. Die Wildkatze rollte den Schwanz wie ein beleidigter Hauskater ein und die Wildschweine, die benahmen sich sehr unanständig. Man sah es, man hörte es, man roch es. Die Fliege war beleidigt. Sie setzte sich zu mir, trippelte hin und her, schwieg ungefähr 3 Sekunden und erzählte dann, ohne Luft zu holen, von den köstlichsten Dunghaufen, Stinketonnen, Hundehaufen, die ihr unter den Rüssel gekommen waren, Stinketonnen in den Straßen der Siedlung, Hundehaufen auf allen Wegen und Plätzen, Papierkörbe mit uralten Fleischresten an jedem Menschenparkplatz, lecker, lecker, lecker. Aber was wissen Fliegen schon von Steinpilzfleisch? Und ich werde sie nicht mit dem Rüssel draufstoßen. Endlich schlich der Ranger heran, schaute unauffällig nach links und rechts, keiner seiner wilden Fellträger zu sehen. Er machte sich an dem grau-grün-schwarzen Dings zu schaffen. Die Fliege saß natürlich längst auf seiner Schulter, scannen, mitschneiden, speichern. Und ab mit dem Ranger ins Arbeitszimmer am Rand der Siedlung. Als sie ein paar Stunden später wiederkam, grinste sie und legte los. Der Ranger hat mit dem Dings im Wald Bilder gemacht, die auf dem Bildschirm seines Computers zu sehen sind. Und dann hat er sie ausgedruckt und herumgezeigt, jedem Menschen, den er getroffen hat, in seiner Siedlung. Und wer weiß, wem noch. Allen blieb das Maul offen stehen. Sie schluckten, sie guckten, sie schnieften und trieften, sie schlappten und bockten, bevor es einen gewaltigen Lärm in der Buchenschulung gab. So ein Skandal. Das darf der doch gar nicht. Da muss man doch fragen. Wie steht man jetzt vor den Menschlingen da? Das scheuschöne Reh, der raffiniert rote Fuchs, der vogelflinke Marder. Sie alle konnten kaum glauben, was auf den Bildern zu sehen war. Die Wildkatze sah aus wie ein beleidigter Hauskater. Die Füchse lagen schlaff auf der Seite und gähnten. Die Rehe hatten weder schöne dunkle Augen noch ein knuffiges Geweih. Nein, von den Hälsen ab waren die Köpfe im Gras verschwunden, nur die Wildschweine, die waren stolz, dass auf allen Bildern zu sehen war, wie wildschweinisch sie sich benahmen. »Heute Abend gehen wir in den Mais«, bollerten die wilden Schwarzschweine, »und putzen eine ganze Ecke weg, das wird gefeiert«, grunzte die ganze Rotte, und schon waren sie fort. Der Hirsch rieb sein Geweih an der Eiche. Von ihm hatte man nur das Hinterteil gesehen, peinlich, und nichts von seinem majestätischen 14 Enden, peinlich, ärgerlich. Die Fliege bedauerte alle, dass die Bilder ein so falsches Licht auf sie warfen, vom Waschbären die Spitze des Schweifes, vom Marder der halbe Kopf mit geschlossenen Augen, das Eichhorn ein brauner Strich in der Landschaft. Und die Fliege erzählte jedem ganz ausführlich jede Peinlichkeit, die auf den Bildern zu sehen war. »Der Hase, der Hase«, die Fliege kam aus dem Kichern gar nicht mehr heraus, der Hase hat direkt zum Dings geguckt und nun sieht man seine zwei knallweißen Augen, knallweiß, der Hase mit den Schneeballaugen, wenn das mal kein Lacher ist. Selbst der Igel grinste breit, seitdem ist kaum einer der Langohren mehr im Wald zu sehen. Die anderen sammelten sich hinter dem Dings in den Ästen. Ich konnte die Meute sehen, ich saß ja wie immer auf der Steinpilzkappe. Das war vielleicht ein Geschubse und Gedrücke und Gedrängel hinter dem Dings. »Wir wollen gut aussehen«, riefen die einen, »aber wie stellen wir das an?«, fragten die anderen. Sie rührten, grunzten und fauchten sich an. »Wir blecken die Zähne«, riefen die mit den schärfsten Eckzähnen. »Wir zeigen unser glänzendes Haar«, warfen die mit dem Sommerpelz ein. »Wir durchdringen sie mit unseren Blicken«, wussten die mit den schärfsten Pupillen. Aber weil sie sich nicht einigen konnten, wer damit beginnen darf, liefen sie beleidigt auseinander und fraßen, bis sich der Ärger gelegt hatte. Ich wusste, was das aufregendste Bild gewesen wäre. Ein Märchen wäre wahr geworden. Aber wer hört schon auf einen kleinen, weißen Wurm, der von Steinpilzfleisch lebt? Etwas später war der Ärger verdaut und sie marschierten auf. Zuerst kam der Altfuchs und hob die linke Pfote in die Höhe. Den Kopf nach vorn gestreckt, als würde er Witterung aufnehmen. Wie albern, schon 100-mal gesehen. Dann seine Füchsin mit zwei Jungpelzen, die aber herumsprangen und nur ein Wischwasch auf dem Bild hinterließen. Der Waschbär hockte sich in die Mitte des Bildes, direkt neben meinen Steinpilz und schaute wie ein vergessener Kinderteddy. Dieser verlogene Großhamsterer und Sachenherumschmeißer, ich kann ihn nicht leiden, er frisst alles, vermutlich auch Pilze. Fehlte nur noch, dass er sein rechtes Pfötchen auf die Kappe meines Steinpilzes gelegt hätte. Der Dachs kam, wie er war, schwarz-weiß, macht sich auf jedem Bild gut. Die Wildschweine liefen einfach so durch. Ihr erstes Bild, sagten sie, wäre sowieso das überzeugendste gewesen. Der Marder verzichtete auf ein Bild. »Ich stelle mich den Menschen persönlich vor«, keckerte er und strich ab in die Siedlung. Dann betrat die Wildkatze die Bühne. Gelangweilt und angewidert schaute sie halb zur Kamera. Klack, die Augen halb geschlossen. Klack, den pummeligen Schwanz im flachen Bogen zwischen Baumwipfel und Laubboden. Die Pfote wischt eine Mücke weg. Klack. Die Fliege erzählt, dass die Bilder später überall zu sehen waren. Die Wildkatze in ihrer neuen Heimat, lächerlich. Aber mich übersahen sie. Auf jedem Bild, das das Dings gemacht hatte, war mein Steinpilz zu sehen und ich, wenn man genau hingeschaut hätte. Die Fliege grinste verlogen. Ganz bedauerlich wäre das, so ein schöner weißer Wurm wie ich, aber leider, leider, das Leben sei nicht gerecht. Da könne man eben nichts machen, klein und nackt weiß, sei eben nicht harthaarig und wild. Außerdem mochten Menschen Würmer in Steinpilzen nicht, dann flog sie davon. Aber nicht mit mir, dachte ich. Ohne mich wäre der Wald nicht der Wald und das Gras nicht das Gras und das Grün nicht das Grün. Ich fraß mich so rasch es ging zur Pilzschnecke durch, die ich zwar nicht wirklich mochte, denn sie sprach im Gegensatz zur Schmeißfliege nie auch nur ein einziges Wort, doch sie konnte sich rascher zu den anderen Wegschnecken und Ringelwürmern, den Gelbrandkäfern und Wasserläufern, den Rotbauchunken und Erdkröten schleimen, um sie zu mir zu holen. Die Wasserläufer lehnten zwar dankend ab und den Würmern war der Weg hinauf zu mir zu beschwerlich, aber Käfer und Erdkröten kamen. Der Plan war einfach. Wir würden eine Pyramide bauen. Eine Kröten-Käfer-Schnecken-Wurm-Pyramide. Nicht irgendwo, nein, sondern direkt auf dem mächtigsten und schönsten Steinpilz, den es im ganzen Wald gab. Meinem Steinpilz. Aber so einfach war es dann doch nicht. Die eine Erdkröte konnte nicht so hoch springen, dann kam eine zweite, die kletterte auf die Erstkröte hinauf, federte sich ab und klatschte auf den braunen Steinpilzhut. Die Käfer nickten Beifall. Ich musste zusehen, dass sie nicht mein Aussichtsloch zuflatschte. Ich hatte ja schließlich zu dirigieren. Die Käfer, die Wanzen, die Glanzkäfer, man wollte dabei sein, auch wenn man sich sonst besser nicht zu nahe kam. Außen am Rand die Pilzschnecken, damit keiner abrutschte. Dann in zwei Ringen die Feuerwanzen und die schillernden Käfer in Kupfergrün. Nur der Kopf der Kröte war noch zu sehen. Und die Krönung war ich, ganz oben, auf dem Kopf der mächtigen Kröte balancierend, der kleine, unbekannte Steinpilzwurm. So ein Foto hat die Welt noch nicht gesehen. Fehlte nur noch Trommelwirbel. Applaus! Ich hatte gerade den Krötenkopf erklommen und streckte mich nach oben, drehte den Kopf und blickte voller Stolz zum grau-grün-schwarzen Dings. Da passierte es. Lautlos kippte mein Pilz zur Seite. Ganz langsam. Flup! Die Käfer verschwanden im Grün. Die Feuerwanzen verzischten sich, die Kröte verschmolz mit der Erde, ich flog im hohen Bogen durch die Luft. Natürlich hat das Dings genau das im Bild festgehalten. Natürlich habe ich keine gute Figur gemacht. Natürlich hat es die Fliege jedem, man weiß schon, ausnahmslos jedem. Wäre ich noch länger Wurm geblieben, nie hätte ich diese Peinlichkeit abstreifen können. Flup, der Flugwurm, flup, das Weißwürstchen, flup, das Krötenkrönchen. Zum Glück war die Zeit reif für eine Verwandlung. Wenig später sirrte ich als zarte Pilzmücke über die Köpfe meiner lieben Käfer und Molche und Vielfüßler und Schmetterlingslarven und Würmer. Augen auf, wir sehen uns im August bei den Steinpilzen. Ihr sind viele. Verlasst euch drauf.
Den Podcast zur Sendung Bücherbar finden Sie unter www.gw-thüringen.de oder www.podcast.de. Der Autor Siegfried Nucke aus Tabarz ist heute Gast in der Bücherbar. Herr Nucke, wir haben jetzt viel erzählt über Literatur, über alles Mögliche. Sie hatten kurz angedeutet, wie Sie angefangen haben als Schriftsteller. Sie haben einige Bücher oder Werke geschrieben, die in vielen Annotationen veröffentlicht worden sind. Mhm. Was hat Sie denn bewogen, zur Lehrtätigkeit selbst auch noch was zu schreiben? Haben Sie immer wieder Lücken gefunden und gesagt, das kann ich besser?
Also das war nicht die Motivation. Ich denke, am Anfang meines Lehrerdaseins kam dann auch der Praxisschock. Das heißt, ich musste viele Dinge, von denen ich weder als Schüler noch als Student gehört hatte, plötzlich musste ich von diesen Dingen Kenntnis nehmen und ich kam nicht immer damit zurecht. Und da war das Schreiben durchaus ein Ausweg, auch Dinge zu verarbeiten, für die ich anderweitig keine Möglichkeiten gesehen habe. Das war mit Sicherheit ein Punkt und ich habe auch relativ schnell gemerkt, ich bin Zeit meines Lehrerdaseins immer gern Lehrer gewesen, uneingeschränkt bis zum letzten Tag. Aber nur Lehrer, das war mir dann auch zu wenig. Und da war die Literatur, das Schreiben von Gedichten und Geschichten, ganz einfach eine notwendige Ergänzung, die ich auch gebraucht habe, als Lehrer uneingeschränkt auch arbeiten zu können. Und da ich wäre gescheitert als Lehrer, hätte ich nicht auch geschrieben. Ich glaube schon, dass das so ist, weil das immer auch das Pendant gewesen ist zu dem, was man alltäglich in der Schule erlebt hat. Und ich habe das dann gemerkt, als ich 81 dann das Glück hatte, ans Literaturinstitut gehen zu können in Leipzig. Das war also eine ganz wichtige Ergänzung zu meinem Leben. Und das hat mich, denke ich, in jeder Hinsicht auch bestärkt, weiterzuschreiben, anderes zu schreiben. Denn über diesen Weg Literaturinstitut und persönliche Begegnungen habe ich dann ja auch begonnen, mich dem Hörspiel zuzuwenden. Etwas, was ich vorher gar nicht in Erwägung gezogen hatte. Auch da gibt es eher eine kuriose Geschichte. Das wiederholt sich in meinem Leben immer mal. Ich wurde von einer Journalistin im Zug gefragt, die ich da zufällig getroffen habe, ob ich denn nicht Lust hätte, ein Kinderhörspiel zu schreiben. Und da habe ich nicht lange überlegt, habe einfach gesagt, ja klar. Ich habe das eher für eine Form der Höflichkeit gehalten. Ich habe da keine Hoffnung.
Erinnerung an die Weihnachtsgeschichte.
Ja, genau, es war die Erinnerung an die Weihnachtsgeschichte. Das hat sich also da wiederholt. Und dann kam 14 Tage später vom Rundfunk ein Schreiben. Wir haben gehört, Sie haben ein Kinderhörspiel geschrieben. Schicken Sie es doch mal. Ja, und dann stand ich da.
Hatten Sie es noch nicht geschrieben?
Ich hatte das noch nicht geschrieben. Ich hatte zwar eine Idee, ja, aber eine Idee ist kein Hörspiel. Und dann sagte ich mir, also so eine Chance kriegst du kein zweites Mal. Und dann habe ich dieses Hörspiel geschrieben, was dann von der Dramaturgin Grit Goldberg betreut worden ist damals, und es ist dann auch gesendet worden. Und ja.
Und schon hatten Sie ein neues Medium entdeckt.
Schon hatte ich ein neues Medium entdeckt. Aber ich denke, dass solche Dinge das Ganze auch spannend machen, wenn man da lange hin und her überlegt. Wenn es eine solche Herausforderung gibt, dann nehme ich die gern an, auf die Gefahr hin natürlich auch zu scheitern, das ist klar. Klar.
Herr Nucke, jetzt ist man ja als Lehrer einen bestimmten Tagesrhythmus gewöhnt. Da gibt es einen Stundenplan, da gibt es bestimmte Frequenzen, die man abarbeiten muss. Wie haben Sie das dann in Ihrer Schriftstellertätigkeit gemacht? Haben Sie im gleichen Rhythmus weitergearbeitet, dass Sie gesagt haben, Freitag 14 Uhr schreibe ich, oder haben Sie dann ganz spontan Zeiten sich genommen, in denen Sie Ihre Ideen zu Papier gebracht haben?
Das Erste war immer die Arbeit als Lehrer. Und wenn die zu Ende gewesen ist mit dem Kontrollieren von Arbeiten oder dem Vorbereiten des Unterrichts, dann habe ich praktisch die zweite Schicht eingelegt und habe dann entweder geschrieben, meistens abends ab 10, oder habe dann gelesen, Materialien gesammelt, gesichtet, wie auch immer. Ich denke, der Vorteil des Lehrerdaseins besteht sicherlich darin, dass man variabler mit seiner Zeiteinteilung ist. Wann ich die Dinge tue, das kann ich neben dem Unterricht selbst bestimmen. Und wenn ich mich halt nachts um 1 hinsetze und mache bis nachts um 4 irgendetwas, dann ist das meine Entscheidung. Und wenn es eben nicht geht, weil man müde ist, kaputt, abgespannt, dann eben an dem Tag nicht. Und so hat sich das über die Jahre hin immer entwickelt, dass es das eine gab. Und wenn das eine erledigt war, dann kam das andere. Und das hat eigentlich gut funktioniert.
Lassen Sie die Hörerinnen und Hörer noch wissen, wie Sie schreiben. Schreiben Sie klassisch mit Bleistift oder Kuli, oder sitzen Sie am PC oder am Tablet und tippen?
Also mit Stift schreiben wäre furchtbar, denn meine Handschrift wird dann nach einiger Zeit unleserlich. Das muss ich einfach zugestehen. Ich habe also immer mit Schreibmaschine geschrieben. Und dann halt mit am PC beziehungsweise Laptop, Notebook, Tablet, was auch immer in der Nähe ist. Ich habe also immer irgendetwas dabei. Und das wird dann eben zunächst mal, wie bei vielen Autoren, sicherlich runtergeschrieben. Und dann muss man es eine Weile liegen lassen. Eine Weile heißt also mindestens 4 Wochen. Und dann guckt man nochmal drauf, um festzustellen, dass man darauf aufbauen kann, oder man drückt auf die Löschentaste und sagt, also um Gottes Willen.
Herr Nucke, als Autor und Lehrer haben Sie natürlich jetzt auch die einmalige Chance, im Prinzip Ihre Werke, Ihre Texte gleich an Publikum weiterzugeben. Mhm. Ja? Das heißt also, Sie hätten also die Möglichkeit, gleich jemanden, der Ihre Texte kritisiert, der drüber hört, und Sie wissen, was ankommt und was nicht. Haben Sie das verwendet so?
Überhaupt nicht. Das waren zwei Welten. Die eine Welt, die Schule, die andere Welt, mein Schreiben, der Autor. Das habe ich also
immer richtig getrennt.
Ich denke, dass relativ viele Schüler das vielleicht gehört hatten, dass ich auch schreibe. Aber dass ich ihnen etwas vorgelesen hätte, nein, das wollte ich nicht, denn ich nehme eher an, dass das die Schüler auch möglicherweise in einen Konflikt bringt. Es kann doch sein, dass sie das abscheulich finden, was ich ihnen da vorlese, ganz und gar furchtbar. Und ob sie dann mir das auch so sagen würden, das weiß ich nicht. Und da möchte ich die Schüler auch nicht in einen Konflikt bringen, der nicht sein muss. Wer es wissen wollte, hätte es sicherlich erfahren können. Aber das waren zwei völlig voneinander getrennte Welten.
Also das ist interessant zu hören. Trotzdem gibt es ja für Sie als Autor auch die Notwendigkeit, dass jemand Ihre Texte liest und kritisiert. Wer ist das meistens als Erster?
Wer ist es als Erster?
Es sind also mehrere, wenn Sie so tief Luft holen, sind es mehrere.
Es ist jedes Mal anders. Es ist jedes Mal anders. Das letzte Manuskript, das ich fertiggestellt habe, das habe ich meiner Enkelin jetzt zu lesen gegeben. Und da bin ich gespannt, was sie dazu sagen wird. Sie ist also die Erste, die dieses Buch oder dieses Manuskript, es ist hier noch kein Buch, sich anschaut, und da bin ich gespannt, was sie sagen wird. Sonst ist es eigentlich eher der Lektor gewesen, beziehungsweise der Dramaturg beim Rundfunk.
Dann schon richtig Profis.
Dann schon richtig Profis, denn ich weiß aus der Erfahrung mit der Arbeit mit Autoren, wenn man das Freunden und Bekannten zu lesen gibt, dann ist das Echo meistens freundlich zustimmend oder begeistert zustimmend.
Bonus,
ja, genau. Aber Kritik, mit der man dann am Text weiterarbeiten könnte, gibt es da eher selten. Also eigentlich schon die Lektoren und die Dramaturgen, das sind so die ersten Stationen, die ich jedenfalls gewählt habe.
Und dann gehen Sie auch locker mit Kritik um, wenn der Lektor sagt, also hier, pass mal auf, das ist Mist, das kannst du rausschmeißen, dann machen Sie das auch.
Ja, also da vertraue ich ganz einfach den Fachleuten. Und da muss ich sagen, habe ich immer Glück gehabt, immer. Ich habe also nie negative Erfahrungen gemacht, von denen andere Autoren durchaus berichten. Wann immer ich mit den Fachleuten gesprochen habe oder sie eben gesagt haben, das ist aber geht gar nicht oder hier musste dies, das und jenes. Es war begründet. Ich konnte das verstehen. Selbstverständlich hätte ich stärker gejubelt, wenn sie gleich gesagt hätten, das ist das genialste Manuskript, das mir je unter die Augen gekommen ist. Aber da das immer nachvollziehbar war, die Kritik, habe ich geschluckt. Klar, jeder Autor ist eitel, ich auch. Und habe das dann aber angenommen.
Herr Nucke, vielen Dank für diese vielen Informationen. Ich hätte noch 1000 Fragen. Wir müssen wahrscheinlich noch mal eine Sendung machen. Wenn ich mir jetzt in der Nacharbeitung alle Fragen aufschreibe, die ich nicht gestellt habe. Vielen Dank, dass Sie da waren. Wir nennen noch mal den Verlag. Er heißt Tasten und Typen. Ist also auch im Internet zu sehen oder zu finden.
Ja.
Mit einer sehr umfangreichen und gut gestalteten Internetseite. Das sage ich jetzt mal von mir aus.
Danke.
Man findet also Informationen zu den Autoren, zu den Werken, zu den Gestaltern und zu nächsten Veranstaltungen, die Sie natürlich auch als Verleger mit organisieren. Vielen Dank, dass Sie da waren. Alles Gute für Sie und viele gute und neue Ideen.
Ich danke Ihnen.
Das war die Bücherbar für den Monat Juli. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen einen schönen Sommer und wir hören uns wieder am dritten Sonntag im August. Tschüss, sagt Richard Schäfer.